Die Tapiola Sinfonietta mit dem Rondo aus der zweiten Serenade von Johannes Brahms um 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Teil 7 heute unserer Lesung des Buches Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegs in der Ukraine versucht die Autorin, die Wahrheit in den Geschichten zu finden, die ihr Vater aus seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront erzählt hat. Doch einiges Wichtiges hat er offensichtlich auch nicht erzählt. Eine geheime, unwahrscheinliche Geschichte nennt Melandri das, was sie viel später erst nach dem Tod des Vaters herausfindet, nämlich die Geschichte von Max, dem Partisan. Die Rolle, die dieser Mann in seinem Leben nach 1945 spielte, ließ der Vater weg. Und das aus gutem Grund. Nina Kunzendorf mit dem Kapitel Max, das wie immer mit einem Zitat aus einem der drei Bücher des Vaters beginnt.
Und dann, setzte Pinon hinzu, machen wir die Revolution. Machen Sie die Revolution, korrigierte ihn Chiarin. Sie, nicht wir. Rückkehr mit dem Verrückten. Massimo Rendina traf ich zum ersten Mal bei den Feierlichkeiten zum 25. April, dem Jahrestag der Befreiung Italiens vom Nazifaschismus 1945. Dass sich an diesem 25. April auch jener Tag jährte, an dem er dich gerettet hatte, wusste ich damals noch nicht. Du warst noch am Leben, wenngleich nicht mehr lange, und niemand hatte mir gesagt, dass ihr euch kanntet, du schon gar nicht. Ich wusste über ihn nur, was alle wussten. Er war ein bekannter Journalist, ehemals Kommandant der Garibaldi-Brigaden, nun Vizepräsident der ANPI, der Nationalen Vereinigung der italienischen Partisanen. Wir standen vor einem Gebäude im Zentrum von Rom, das während des Krieges einer Gruppe von Faschisten als Hauptquartier gedient hatte, die dafür bekannt gewesen waren, Gefangene zu foltern. An diesem 25. April wollten wir hier eine Gedenktafel zu Ehren der Frauen und Männer einweihen, die in dem Haus ermordet worden waren. Die Eigentümergemeinschaft hatte es abgelehnt, die Tafel direkt an der Fassade anzubringen, weil das angeblich die Ästhetik des Eingangsbereiches ruiniert hätte. Also wurde sie in den Bürgersteig eingelassen, der nicht in privater, sondern kommunaler Hand war. Es war ein sonniger Tag. Massimo Rendina war trotz seines hohen Alters, er war nur ein Jahr jünger als du, eine große, stattliche Erscheinung. Noch so ein Exemplar deines beinahe unsterblichen Menschenschlags, den nicht mal ein Weltkrieg kleinkriegt, schoss es mir damals durch den Kopf. Er trug ein Halstuch in den Farben der italienischen Trikolore, das dem abgewetzten Tüchlein ähnelte, das auch du vor vielen, vielen Jahren um den Hals getragen hattest. Als ich Massimo zum zweiten Mal traf, warst du schon tot. Ich war mit ihm zum Interview verabredet, weil der Protagonist des Romans, an dem ich gerade schrieb, eurer Generation angehörte und ich euch besser verstehen wollte. Eine Generation von Italienern, die ins Erwachsenenalter und in den Krieg eingetreten war, ohne etwas anderes zu kennen als den Faschismus. Ich nannte euch Fascist Natives, analog zu den 100 Jahre später geborenen Digital Natives. Vor allem aber wollte ich ihn zu dir befragen. Denn ich hatte herausgefunden, dass ihr in jenen Jahren um das Kriegsende, über die mir niemand etwas erzählen wollte, miteinander zu tun gehabt hattet. Massimo war 93 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Kein Jahr später sollte auch er weitergehen. Dennoch stand er mir einen Nachmittag lang Rede und Antwort und sprach mit großer Weitsicht, Humor und Mitgefühl. Er redete nicht nur über dich, sondern auch über Togliatti und die Assemblea Costituente, die verfassunggebende Versammlung nach dem Krieg, über Aldo Moro und Papst Johannes Paul II. Als ich jetzt noch einmal in dem Notizbuch blätterte, in das ich mir beim Zuhören Stichpunkte gemacht hatte, stieß ich auf zwei Bemerkungen. Ein wahrer Humanist und große Klarheit darüber, was richtig und was falsch ist. Ich nehme an, dass er kurz zuvor noch mal dein Buch gelesen hatte. Und so erzählte mir Massimo die folgende Geschichte. Sie spielt in Turin und sie besteht aus 3 Kapiteln plus einem Nachspiel. Erstes Kapitel, letztes Kriegsjahr. Italien ist zweigeteilt. Die Alliierten arbeiten sich langsam von Sizilien aus die Halbinsel hinauf. Im Norden halten die Nationalsozialisten noch schützend ihre Hand über Mussolinis Marionettenregierung, die Repubblica Sociale Italiana oder Republik von Salò. Massimo Rendina arbeitet für die Gazzetta del Popolo, das Sprachrohr des Regimes. Neben Berichten über den Kriegsverlauf, Turiner Lokalnachrichten und Brigantine-Werbung werden auf der Titelseite jeden Tag die Bekanntmachungen des deutschen Propagandaministers Josef Goebbels abgedruckt. Massimo ist allerdings schon bei der Resistenza. Sein Kampfname, unter dem ihn die anderen Partisanen kennen, zeugt nicht gerade von großem Einfallsreichtum: Max, der Journalist. Er hat einen regulären Eintrag im Presseregister, dass Mussolini, der früher selbst Journalist gewesen war, nicht lange nach seiner Machtergreifung hatte einrichten lassen. Aus Gründen der Tarnung schwingt er in der Redaktion häufig linientreue Reden. Der Verleger hat ihm die Cronaca Nera, also die Polizeimeldungen, anvertraut, sodass er einen Vorwand hat, täglich im Polizeipräsidium ein- und auszugehen. Und während er dort Raubüberfälle und Verbrechen aus Leidenschaft recherchiert, sammelt er für seine Genossen wertvolle Informationen. Ob sich etwa ein Kollaborateur eingeschleust hat oder die schwarzen Brigaden eine Razzia planen. Du befindest dich derweil nicht im Sanatorium, wie es eine Version über deine letzten Kriegsjahre behauptet. Besser gesagt, nicht mehr. Du kamst zwar versehrt vom Rückzug aus Russland zurück, der größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war. Doch du wurdest sofort wieder an die nächste Front geschickt nach Jugoslawien, wo du in das Chaos nach dem 8. September geraten bist. Irgendwie hast du es dann nach Italien zurückgeschafft, in den Kleidern des Mannes einer Frau, die später an einem Laternenmast hing, und nun sitzt auch du in dieser Zeitungsredaktion. Auch du hast einen Eintrag im Presseregister. Aber für dich ist das keine Tarnung, du bist kein Partisan. Du bist ausschließlich das, wonach du aussiehst. Ein Redakteur beim Sprachrohr des faschistischen Regimes, das mit der nationalsozialistischen Besatzungsmacht verbündet ist. Und im Unterschied zu Massimo Rendina ergehst du dich nie in großen Treueschwüren zum Duce. Du hast das nicht nötig, denn du musst ja nichts verbergen oder beweisen. Ich hätte nicht sagen können, was er wirklich dachte, hat Massimo mir über dich erzählt. Und vielleicht ging es nicht nur ihm so. Du bist wortkarg und verschlossen. Aber die Zeiten sind ja für alle hart. Eines Tages stehst du von deinem Schreibtisch auf und gehst hinüber zu dem eines Kollegen, zu dem von Massimo. Die Büromöbel damals sind noch aus massivem Holz, vielleicht aus einem schönen Walnussholz. Aus irgendeinem Grund ziehst du eine der Schubladen an seinem Schreibtisch auf. Was suchst du? Vielleicht ein neues Farbband für die Schreibmaschine oder einen Stapel Papier oder eine Büroklammer? Stattdessen findest du eine Pistole. Max, der Journalist, wird sicher seine Gründe gehabt haben, eine Pistole in die Redaktion mitzunehmen. Trotzdem rufe ich an dieser Stelle der Geschichte immer erschrocken aus: Massimo, um Himmels Willen, du musst doch besser aufpassen. Was nutzen dir alle faschistischen Treuebekundungen, wenn du dann mit einer Waffe der Resistenza im Büro erwischt wirst? Massimo sieht, dass du die Pistole gesehen hast. Und du siehst, dass er gesehen hat, dass du die Pistole gesehen hast. Du schaust dich um, ob noch jemand anderes gesehen hat, dass du die Pistole gesehen hast. Nein, niemand hat etwas gemerkt. Eine glückliche Fügung will es, dass ihr allein im Büro seid. Der Verleger sitzt mit zwei Kollegen im Nebenzimmer. Max wägt hektisch seine Möglichkeiten ab. Wenn er sofort wegrennt, noch bevor du Alarm schlägst, schafft er es dann zu fliehen? Er könnte es schaffen, überlegt er, wenn er den Mantel am Kleiderständer hängen lässt. Doch du schlägst nicht Alarm, rufst nicht den Verleger herbei, sagst nichts, auch nicht zu ihm. Vielleicht schaust du ihn kurz an, keine Ahnung, in Massimos Erzählung bleibt das unklar. Ich stelle mir eher vor, dass du seinem Blick ausweichst, ihn nicht anzusehen, während er dich ansieht, wie du die Pistole ansiehst, macht es dir leichter zu tun, was du tust. Nämlich nichts. Du schiebst die Schublade von Massimos Schreibtisch wieder zu, kehrst an deinen Schreibtisch zurück und machst dich wortlos wieder an die Arbeit. Das zweite Kapitel der Geschichte spielt am 23. März 1945. Massimo Rendina kämpft nicht länger mit Stift und Papier gegen den Nazifaschismus, sondern mit dem Gewehr. An dem Tag, als du seine Pistole gefunden und nicht den Verleger alarmiert hast, konnte er in aller Seelenruhe die Redaktion verlassen, ohne Verdacht zu erregen oder eingesperrt zu werden. Doch seine Tarnung ist dahin. Du hast ihn nicht denunziert und hast es offensichtlich auch nicht vor. Dennoch kann er nicht das Schicksal des ganzen klandestinen Netzwerks allein in die Hände eines anständigen Faschisten legen. Also ist aus Max, dem Journalisten, seit einigen Monaten Kommandante Max von den Garibaldi-Brigaden geworden. Die Zeitungen finden nur selten ihren Weg bis hinauf in die Berge, doch wann immer er eine Ausgabe der Gazzetta del Popolo in die Hände bekommt, liest Massimo sie. Das Blatt ist immer noch eine wertvolle Informationsquelle, was das sterbende Regime und den Kriegsverlauf betrifft. Auch Bekanntmachungen und Propaganda liefern reichlich Material, wenn man sie zu deuten weiß. Ein Marsmensch allerdings, der nichts von dem großen Weltenbrand wüsste, der seit 5 Jahren auf dem Planeten wütet, würde angesichts der Schlagzeilen nicht ahnen, dass es bis zur Befreiung Italiens nur noch 1 Monat dauern wird und bis zur deutschen Kapitulation wenige Wochen mehr. Doch an jenem 23. März 1945 lässt Max in meiner Vorstellung die Zeitung sinken, nachdem er den 3-spaltigen Artikel auf der Titelseite gelesen hat. Die Überschrift lautet »Eine italienische Lösung« und der Autor ist sein ehemaliger Kollege Franco Melandri. Du. Normalerweise tauchst du als Redakteur nie mit Namen unter den Artikeln auf und ausgerechnet jetzt, wo das Kriegsende kurz bevorsteht, die Deutschen hinter die Alpen zurückgedrängt werden, die Alliierten auf Mailand und Turin vorrücken und Mussolini in Kürze und keinesfalls zu früh auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden wird, ausgerechnet jetzt hast du dich entschieden, einen mit Namen gezeichneten Artikel zu veröffentlichen. Mehr noch, einen Artikel, in dem du erklärst, dass der einzige Weg, wie Italien seine Würde, seine Einheit und sein Glück zurückerlangen könne, der Faschismus sei, dessen Gründung sich an diesem Tag zum 26. Mal jährt. Was hast du dir nur dabei gedacht, Franco? Muss Max sich gefragt haben. Vielleicht hat er es unter Kopfschütteln vor sich hingemurmelt. Zumindest ist es das, Papa, was ich mich gefragt habe, nachdem ich dein absurdes, aus der Zeit gefallenes Plädoyer für den Faschismus gelesen hatte. Was hast du dir nur dabei gedacht, Papa? Du hättest doch weiter die Füße stillhalten können, dort beim Sprachrohr der Repubblica Sociale. Du hättest auf große Lobeshymnen für den Faschismus verzichten können, wie bisher auch. Nicht namentlich zeichnen, sondern weiter still deine anonyme Redaktionsarbeit machen und abwarten können, dass die Nacht vorübergeht, die Alliierten kommen, die Deutschen fliehen, dass der Albtraum für Turin, Italien, die Welt und für deine Mutter endet, die am Ufer der Adria darauf wartet, mit dir das Ende des 3. oder 4. Krieges seit ihrer Geburt zu feiern. Aber nein. Was hast du dir nur dabei gedacht, ausgerechnet an diesem Tag, Ende März 1945, so einen Artikel zu schreiben? Max kann nicht aufhören, an seinen Kollegen zu denken, nicht an seinen Freund, befreundet wart ihr nie. Diesen wortkargen und verschlossenen Kerl, bei dem er nie wirklich wusste, was er dachte, der aber sein Vertrauen gewonnen hat, weil er ihn nicht denunzierte, was er jetzt noch viel weniger begreifen kann. Was denkt sich dieser Franco nur, einen solchen Artikel mit seinem Namen zu versehen, während im Land schon bald die öffentlichen und privaten Rachefeldzüge beginnen werden, die den Zusammenbruch jedes Regimes begleiten, egal ob sie gerecht oder grausam sind, ob sakrosankt oder beschämend, warum? Warum nur hat er sich so exponiert? Eines begreift er allerdings sofort. Nach dieser so unüberlegten, so erstaunlich unvorsichtigen und zugleich so wenig opportunistischen Lobrede auf den Faschismus, versehen mit der Unterschrift Franco Melandri, als Zielscheibe für die Scharfschützen wirst du bald einen Retter brauchen. Und wirklich kommt er am 25. April 1945 nach Turin, um dich zu retten. Und das ist das 3. Kapitel der Geschichte. An jenem Tag tanzte Mama mit ihren Freundinnen auf den Straßen der Stadt. Unsere gesamten 20er hatten wir zitternd in dunklen Kellern gesessen, schilderte sie immer die Befreiung. Und an diesem Tag sahen wir endlich die Sonne wieder. Du hast damals nicht mit Mama zusammen getanzt, nicht nur, weil ihr euch noch nicht kanntet. Auf den Plätzen wurden Faschisten zusammengetrieben und gelyncht, und manchmal geschah das auch Leuten, die vielleicht Faschisten waren und vielleicht auch nicht, die aber in jedem Fall von mindestens einem Menschen gehasst wurden. Und du, der du ein Faschist warst, wenn auch ein Anständiger, du hattest dich versteckt. »Ich habe mir Sorgen um Franco gemacht«, sagte Massimo, als er mir eure Geschichte erzählte. »Also zieht Max los und sucht nach dir. Zu Hause bist du nicht. Ich weiß nicht wie, aber am Ende findet er dich. Du hattest, was weder ihn noch mich 70 Jahre später überrascht, bei einer jungen Frau Unterschlupf gefunden. Du und Max, ihr geht zusammen nach draußen. Bevor du über die Türschwelle trittst, nimmt Max sein Partisanentuch ab und knotet es dir um den Hals. Dann legt er seinen Arm um deine Schulter. So verbunden führt er dich durch ganz Turin, zeigt dich allen Genossen, damit dich jeder sehen kann. Und allen, denen ihr begegnet, sagt er mit dem Finger auf dich deutend, Franco gehört zu mir. Zwiebel. Bald ist der Krieg zu Ende, aber noch nicht. Du kannst nicht so leben, als sei er schon vorbei. An Annas Hand. Die Geschichte von Kommandante Max war die letzte deiner Überlebensgeschichten und auch die letzte, von der ich erfahren habe. Und natürlich die abenteuerlichste. Hätte nicht er selbst sie mir erzählt, hätte ich sie für eine deiner Legenden gehalten, in die du die schwerer verdaulichen Lebenserfahrungen gerne verpackt hast. Die Geschichte von Max hatte noch ein Nachspiel. Denn Massimo bewahrte dich nicht nur vor den spontanen Säuberungsaktionen, die im Chaos jener ersten Nachkriegstage zwischen Jubelstürmen, Lynchjustiz, Freudentänzen und persönlicher Vergeltung an der Tagesordnung waren. Er rettete dich auch vor der politischen Säuberung, mithilfe derer Italien eine Zeit lang nicht sehr erfolgreich versuchte, die Rückkehr von Faschisten in Machtpositionen zu verhindern. Wie alle Mitarbeiter der Gazzetta del Popolo warst auch du aus dem Presseregister gestrichen worden. Als Strafe irgendwie widersinnig. Das neue antifaschistische Italien verbannte dich aus dem Verband, den der Ex-Journalist Mussolini zur Kontrolle seiner früheren Kollegen geschaffen hatte. Ohne regulären Eintrag im Register durftest du dir deinen Lebensunterhalt nicht mehr mit dem Schreiben verdienen und etwas anderes konntest du nicht. Arbeitslos, mittellos und zu stolz, um in die Romagna zurückzukehren und deinen Vater, den Stationsvorsteher, um Hilfe zu bitten, hast du dich auf den Turiner Straßenmarkt Ballon gestellt, um Autoreifen zu verkaufen. Und genau dort entdeckte dich Mama. Groß, blauäugig, ohne die geringste Sachkenntnis von Autoreifen und viel zu gut aussehend, als dass es empfehlenswert gewesen wäre, sich in dich zu verlieben. Ihr wart beide allein, hattet kein Geld, kein Zuhause und keine Familie, die euch unterstützte. Alles, was ihr hattet, waren die durchgestandenen Schrecken und die Trümmer. Überall nur Trümmer. Und niederschmetternder als die kaputten Häuser war der Einsturz des prunksüchtigen Lügengebäudes, mit dem der Faschismus seine Brutalität verborgen hatte. Damals habt ihr euch geschworen, die Dinge pragmatisch anzugehen und auf Sentimentalitäten und Pathos zu verzichten. Abgeschmackte Abstraktheiten wie das Wort Liebe zu vermeiden und vor allem nie bei den verhassten Phrasen Zuflucht zu suchen. Anders gesagt, ihr habt euch auf eine zwanglose Beziehung geeinigt, ohne zu hohe Erwartungen und viel Tamtam, aber durchaus mit Würze. Eure Bezeichnung dafür lautete, es mit der Zwiebel halten. Ich vermute, dass Mama ein bisschen mehr Tamtam durchaus recht gewesen wäre. Und dass ihr außer Zwiebeln hin und wieder auch eine Rose gefallen hätte. Nachdem große Liebesschwüre durch dieses Abkommen ausgeschlossen waren, entstand zwischen euch immerhin eine private Wiedererkennungsmelodie. Ein kurzer Pfiff mit einer besonderen Tonfolge, um euch in einer Menschenmenge wiederzufinden oder euch bei einer Verabredung bereits aus der Ferne anzukündigen. Ihr konntet beide sehr gut pfeifen, Mama noch besser als du, sodass eure Melodie unverwechselbar wurde. Die Tonfolge überdauerte die Jahre, übertrug sich von euch als Paar auf die Familie, bis sie 20 Jahre später schließlich auch mich als eure jüngste Tochter erreichte. Wenn ich mich im Supermarkt verirrte oder in den Anblick eines Ameisenhügels abseits des Wanderweges versank, musste ich nur der vertrauten Melodie folgen, um zu wissen, wo du oder Mama wart. Als ihr euch den Pfiff ausgedacht habt, wart ihr ein junges Paar, traumatisiert und körperlich extrem voneinander angezogen. So fiel eure Wahl auf ein Motiv aus dem vierten Satz von Dvořáks Symphonie aus der Neuen Welt, Allegro con fuoco. Die Melodie war eure Art, den Wunsch auszudrücken, der eine ganze Generation junger Leute umtrieb, die der weltumspannenden Katastrophe entronnen waren. Die Vergangenheit ruhen lassen und nur nach vorn schauen, in die neue Welt der Zukunft. Doch währenddessen schriebst du hinter Mamas Rücken, zumindest behauptet sie das, Briefe an die Commissione di Epurazione, die für die Entfaschisierung zuständige Kommission. Meiner Person, dem Journalisten Franco Melandri, ehemaliges Mitglied des Journalistenverbandes der Provinz Turin, wurde mitgeteilt, die Löschung seines Namens aus dem Presseregister rechtfertige sich durch den Vorwurf, in anonym veröffentlichten Kommentaren die Hinrichtung von Partisanen verherrlicht zu haben. Der Unterzeichnende, geboren 1919, war bei Ausrufung der Republik von Salò gerade aus 3 Jahren Kriegsdienst zurückgekehrt, in denen er als Teil der Division Julia an den Fronten in Griechenland, Russland und Slowenien gekämpft hatte. Er muss eingestehen, treuen Glaubens und bewusst diesen Weg gewählt zu haben, sich den Faschisten angeschlossen, für die Gazzetta del Popolo gearbeitet und dabei auch Artikel politischen Inhalts verfasst zu haben. Doch es entspricht absolut nicht der Wahrheit, dass der Unterzeichnende in anonymen Kommentaren die Erschießung von Partisanen verherrlicht habe, und er fordert jeden auf, der das behauptet, Beweise vorzulegen. Der Unterzeichnende vertraut darauf, dass die Hohe Kommission ihm, der persönlich für den Krieg bezahlt und in seiner Jugend niemals aufwieglerisch gehandelt hat, keine Taten zur Last legen wird, die er nicht begangen hat und ihm dadurch die Möglichkeit nehmen wird, frei seinem Beruf nachzugehen. Besonders beeindruckend finde ich an dem Brief deinen unterwürfigen und gleichzeitig trotzigen Tonfall. Er fordert jeden auf, der das behauptet, Beweise vorzulegen. Ich kann mir genau vorstellen, Papa, wie du dich aufregst bei dem Gedanken, du könntest des Aufrufs zu Gewalt und Mord angeklagt werden. Wie sehr es dich im tiefsten Innern getroffen hat, dass andere so über dich denken könnten, nach all der Gewalt und dem Morden, die du erlebt hattest, und denen du so angeekelt, überwältigt und müde entgangen warst, vor allem müde. Mit anderen Worten, nachdem du persönlich für den Krieg bezahlt hattest. Kurz, in diesem Brief erkenne ich dich wieder. Und ich glaube dir. Was ich dir hingegen nicht glaube, Papa, ist der Satz, mit dem du 1958, als du in New York gelebt hast, in einem Lebenslauf die Ereignisse zu Kriegsende rekonstruierst. Zurück in der Redaktion der Gazzetta del Popolo wird er aufgrund eines Artikels, in dem er den Bürgerkrieg in Italien barbarisch nennt, zunächst von den Faschisten verhaftet und anschließend von den Partisanen aufgrund desselben Artikels. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass du das Abschlachten um dich herum für barbarisch hielst, das ja. Aber ich glaube Max mehr als dir und weiß deshalb, dass du glücklicherweise von keiner Seite verhaftet wurdest. Jedenfalls rettete dich auch dieses Mal Massimo Rendina. Als Max, der Journalist, wurde der ehemalige Partisan als Zeuge vor die Kommission berufen, um zu deinen Gunsten auszusagen. Und er schilderte dich als anständig, ließ aber wohlweislich das Wort mit F weg. Er erklärte, du seist keineswegs bei der Gazzetta del Popolo geblieben, weil du an die toten Ideale der Republik von Salò geglaubt hättest, sondern aus strategischen Gründen. Als Beweis führte er an, dass du ihn nicht verraten hattest, als du die Möglichkeit dazu gehabt hättest. Der erste Teil der Erklärung war eine wohlmeinende Ungenauigkeit. Es entsprach indes der Wahrheit, dass du ihn nicht verraten hattest, bevor er sich zu den Partisanen abgesetzt hatte. genauso wenig wie Pinon, der vielleicht wirklich Massimos alter Ego war. Massimo Rendina ist ein ruhmreicher Partisanenkommandeur, ein Held der Resistenza. Dass er zu deinen Gunsten aussagt, hat viel Gewicht. Du bekommst deinen Presseausweis zurück, wirst wieder von der schwarzen Liste genommen, du bist rehabilitiert. Du musst keine Autoreifen mehr verkaufen, sondern verdienst dir deinen Lebensunterhalt wieder mit den dir vertrauteren Worten. Eine Frage aber stelle ich mir immer noch, Papa. Wie konntest du Ende März 1945 bloß diesen Artikel schreiben? Hast du denn nicht gesehen, was um dich herum los war? Mord und Totschlag, Razzien, Hinrichtungen, Deportationen. Aus den Nationalsozialisten, früher mit euch im Verbrechen vereint, waren die todbringenden Herren Italiens geworden. Es war der Faschismus, der Italien in dieses Chaos, in diesen Moloch aus Gewalt und Verzweiflung geführt hatte. Und vom Faschismus musste das Land nun befreit werden, was zu unserem Glück auch keinen Monat später geschah. Was hast du dir nur dabei gedacht, Papa? Es ist ungefähr 10 Jahre her, dass ich diesen Artikel zum ersten Mal gelesen habe, im Lesesaal der Zeitschriftensammlung der Nationalbibliothek in Rom. Massimo hatte mir kurz zuvor von einem Artikel erzählt, den du noch vor Kriegsende geschrieben hattest, ohne mir das genaue Datum nennen zu können. Also bestellte ich alle Ausgaben der Gazzetta del Popolo des Jahres 1945, vom 1. Januar bis zum 26. April, als die Publikation nach dem Sturz des Regimes für eine Weile eingestellt wurde. Die Zeitungen aus dem 20. Jahrhundert waren noch nicht digitalisiert und der Bibliotheksmitarbeiter händigte mir einen Mikrofilm aus. Ich verbrachte viel Zeit damit, die schwere Filmrolle durchzusehen, jede neue Seite begleitet von dem gleichförmig klackenden Geräusch wie beim Umstellen einer Eisenbahnweiche, bis ich endlich zur Ausgabe vom 23. März 1945 kam. Und dort, auf der Titelseite, neben einer Spalte mit den direkt aus Berlin eingetroffenen offiziellen Bekanntmachungen der deutschen Regierung, stand ein langer Artikel, der mit Franco Melandri unterschrieben war. Der Bildschirm meines Geräts war von den anderen Plätzen aus nicht einsehbar und die Auflösung des Mikrofilms so körnig, dass sogar ich, die direkt davor saß, Schwierigkeiten beim Lesen hatte. Dennoch schoss mir sofort die Schamesröte ins Gesicht. Die Seite, auf der der Name meines Vaters direkt neben dem von Josef Goebbels stand. Seit jenem Tag sind 10 Jahre vergangen. 10 Jahre, in denen ich mich immer wieder gefragt habe, welche Verbindung es zwischen dem Menschen gibt, der diesen Artikel geschrieben hat, und dem, den ich als meinen Vater kennengelernt habe. Mir kommt es vor, als wäre der Artikel von einem Menschen aus einer anderen, weit entfernten Zivilisation geschrieben worden, wo andere Gepflogenheiten und Denkweisen herrschten, die mir fremder sind als die eines Steinzeitjägers. Doch dieser Mensch warst du. Jahrelang habe ich erfolglos versucht, die beiden Personen miteinander zu versöhnen. Jahrelang habe ich mich gefragt, was in aller Welt hast du dir nur dabei gedacht? Dann ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Und konfrontiert mit dem beängstigenden Blick auf diese neue Welt und insbesondere auf das Ende der alten Welt, beobachte ich in vielen Städten des friedlichen Westeuropas Verhaltensweisen, die mich an dich und die Zeit denken lassen, als du den Artikel geschrieben hast. Ich erkenne darin den Mechanismus, sich der Realität zu verweigern, weil sie nicht mehr mit den ideologischen Grundüberzeugungen zu vereinen ist, auf denen das eigene Selbstbild beruht. Ich erkenne darin die Flucht in die Abstraktion, mit der man sich vor den Granatsplittern dieser neuen Realität schützt, wie mit einer schusssicheren Weste. Kurzum, ich erkenne die Strategie der Mapuche.
Das war Nina Kunzendorf mit dem 7. Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Das Ganze 7 Tage bei uns im Netz zu hören und ungekürzt in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Gewerkschaft der Polizei fordert ein Ende des politischen Streits über das Sicherheitspaket. GdP-Chef Kopelke sagte in mehreren Zeitungsinterviews, Deutschland brauche eine einheitliche Sicherheitsstrategie und moderne neue Befugnisse wie die Vorratsdatenspeicherung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Kalke.
Bund und Länder sollten schnell eine gemeinsame Sicherheitsstrategie vorlegen, so der GdP-Chef. Kopelke fordert, die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz zu erweitern. Als Beispiele nannte er in den Interviews eine Mindestspeicherpflicht für IP-Adressen, also der Verbindung eines Gerätes mit dem Internet, sowie die grundsätzliche Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten. Auch mehr Personal und moderne Technik sei dringend nötig, so Kopelke. Die Ampelkoalition hatte das Sicherheitspaket am Freitag im Bundesrat teilweise blockiert. Bundesinnenministerin Faeser will jetzt mit den Ländern einen Kompromiss finden.
Die EU-Fischereiminister